Herr Landeshauptmann, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen aus der Politik, Kollegen im Sinn von Sie jetzt, ich früher, bedanke mich sehr für die Einladung und bin jetzt schon sehr beeindruckt von dem, was ich in der letzten Stunde gesehen und erlebt habe und woran ich wieder einmal erinnert wurde, was alles nämlich in der Vergangenheit in unserem Land, in unserem Kontinent sich ereignet hat, abgespielt hat und wo wir mittendrin waren. Wenn ich sage wir, dann sind das wir Anwesenden, sind das aber auch unsere Vorfahren und Vorvorfahren, sind das unsere Kinder und sicherlich auch die, die noch gar nicht auf der Welt sind. Dieser Nationalfeiertag 2023 wird ja deshalb abgehalten, weil am 26. Oktober 1955 das österreichische Parlament ein Gesetz verabschiedet hat, ein Verfassungsgesetz über Österreichs immerwährende Neutralität. Und weil mit der Erklärung der Neutralität verbunden war der Abzug der Besatzungssoldaten, der Truppen der vier Alliierten, USA, Großbritannien, Frankreich, Sowjetunion, hat man damals gesagt, das ist eigentlich der erste Tag, an dem Österreich wirklich frei wurde. Nämlich nicht nur frei von der Beseitigung der Nazi-Herrschaft 1945, sondern auch befreit wurde von fremden Truppen auf unserem Staatsterritorium 1955. Und es gibt Historiker, die sagen ja, und das hat einen gewissen bildlichen Wert, das 20. Jahrhundert hat am 26. Oktober 1955 begonnen. Sie sagen im gleichen Atemzug, und das 20. Jahrhundert ist am 26. Oktober 1955 zu Ende gegangen. Beides stimmt. Und wenn ich sage und wenn andere sagen, es hat begonnen im Oktober 1955, dann ist es ja dieses Ende des 20. Jahrhunderts, eines sehr, sehr trüben und grauslichen Jahrhunderts historisch gesehen, das ist ja nicht dahergekommen mit einem fröhlichen Lied, sondern ist dahergekommen mit schrecklichen Erinnerungen. Im Zeitraffer, dieser erste Teil des 20. Jahrhunderts war ja gekennzeichnet durch zwei Weltkriege. Das größte und übelste an Kriegsverbrechen, was überhaupt in der Geschichte der Menschen vorstellbar war und da und stattgefunden hat. Es ist für den einzelnen Menschen, hat das bedeutet, nicht nur für die Kriegsteilnehmer die Gefährdung durch den Krieg, das Verwundetwerden auf den Schlachtfeldern, das gar nicht mehr nach Hause kommen, die Bombenangriffe in unseren Wohngebieten, die getöteten Menschen durch die Bombenangriffe, die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten, also in Wirklichkeit ein Terrorstaat, dem viele Menschen, es wurde ja schon mehrfach betont und das ist ja auch ein Teil unserer Geschichte, der slowenischen Mitbürgerinnen und Mitbürger und vieler anderer, dass dieser Weg von einem beendeten und schon wieder begonnenen Jahrhundert ja gekennzeichnet war durch Mord, durch Folter, durch Zwangsherrschaft, durch Demokratieabschaffung 1933, durch Bürgerkrieg 1934. Also es war in Wirklichkeit eine menschliche, eine politische, eine kulturelle Katastrophe, die zu Ende gegangen ist. Wollen wir sagen, sind wir auch stolz drauf, diese neue Zeit gut genutzt. Ich war, als der Krieg zu Ende gegangen ist, ein 8-jähriges Kind. Und ich habe ein ganz gutes Langzeitgedächtnis und erinnere mich an zwei Dinge, über die die Erwachsenen so erfreut waren. Das erste war einmal der Frieden, das Aufhören des Krieges, und das zweite war die Beseitigung der Terrorherrschaft der Nazis. Und last but not least natürlich die Wiedererstehung unserer Republik. Wenn ich aber sage, die Menschen, die Leute, die Gesellschaft, was sage ich dann? Dann sage ich die Frauen und die Kinder, weil die Männer sind zu einem großen Teil noch gar nicht nach Hause gekommen im April und Mai, in den Endtagen des Krieges. Und wie wir wissen, sind Tausende, sind Millionen gar nicht mehr nach Hause gekommen. Und wie wir wissen, ist denen, die nicht in unmittelbaren Krieg waren, in Russland, in Polen, an der Normandie oder in Nordafrika, wo immer, das waren nicht die einzigen, die gelitten haben, sondern viele haben hier in den Wäldern, in den Bergen, in den Tälern gelitten und sind zu Tod gekommen. Also wenn wir uns jetzt zusammenfinden an einem Tag wie diesem, an einer Stätte wie dieser, dann ist es schon ganz gut, wenn man sich einmal zurücknimmt und darüber nachdenkt, was alles geschehen ist, was geleistet wurde, worauf wir zu Recht stolz sein können, aber dass es offenbar im Leben des Menschen, und da kann man ja ruhig von der Individualität jedes Einzelnen ausgehen, in jedem Individuum, in jedem persönlichen Leben, ja bei aller Freude über Erfolg, bei allem glücklich und stolz sein über das Erreichte, ja immer wieder ein Gefahrenmoment lauert, dass das, was uns heute froh und glücklich macht, morgen aus irgendeinem Grund gefährdet sein kann, selbst wenn wir das noch gar nicht absehen oder wissen können. Die letzten paar Jahre haben uns hier in Österreich, aber auch die Menschen in anderen Ländern Europas, betroffen gemacht. Betroffen gemacht durch ganz verschiedene unsympathische und unerfreuliche Ereignisse. Also der Klimawandel ist überall und betrifft jeden und jede. Und wir müssen etwas dagegen unternehmen, weil wir wissen, und die Wissenschaft sagt das, aber der Hausverstand sagt das, die praktische Erfahrung sagt das, das bäuerliche Leben, wo ja die Witterungseinflüsse, die Wetterentwicklung, die Klimaentwicklung an Ort und Stelle im Haus, im Hof, im Acker, im Wald täglich erlebt werden können, macht uns einmal große Sorgen und stellt uns vor große Probleme, weil alles, was wir unternehmen müssen, um hier nicht unterzugehen, bedeutet gravierende Eingriffe in unser Leben. Gravierende Eingriffe in unser ganzes Energiesystem, in unser Mobilitätssystem, in unser System, wie wir uns kleiden, wie wir uns vor Kälte schützen und vor Hitze schützen. Und wir erleben das ja fast täglich. Einmal ist zu viel Regen, einmal ist zu wenig Regen, einmal ist Sturm, einmal ist Nichtsturm, einmal ist Dürre, einmal ist Hungersnot. Das greift alles ineinander und trifft uns hart. Und selbst wenn die Menschen in Äthiopien oder in Eritrea verhungern in der Dürre, dann können wir in Österreich sagen, bei uns gibt es zwar keine Dürre, aber wir haben andere Bedrohungen. Und bei der Einheit der Welt kann ja niemand ausschließen, dass das, was dort und dort geschieht, morgen oder übermorgen auf uns zukommt. Eine Sache. Zweite Sache haben wir erlebt, in drei Jahre hat es gedauert, eine unvorhergesehene, weltumspannende Seuche, eine Krankheit, vor der niemand sicher war. Also auch das hat uns sehr betroffen. Dann marschieren die Russen auf die Ukraine zu und bombardieren mit Raketen und so weiter. Das ist gar nicht so weit weg. Machen wir einmal eine ganz kleine Schülerübung und nehmen einen Zirkel in der Hand, so einen Zirkel, wie man in der Schule verwendet, und stecken einmal am Neusiedlersee ein und gehen auf den Bodensee. Und dann drehen wir den Zirkel um und da sagen wir, der Neusiedlersee, Bodensee, das ist Österreich, das ist gar nicht so groß. Und wenn wir den Zirkel umdrehen, kommen wir auch schon in die Ukraine. Also die ist so nahe bei uns dran, wie der Bodensee zum Neusiedlersee ist. Und so kann man natürlich jetzt von Kärnten ins Waldviertel messen oder vom nördlichen Niederösterreich ins südwestliche Tirol. Nächste Geschichte. Also jetzt haben wir schon den Klimawandel, die Pandemie, die Seuche, den Krieg. Und jetzt kommt dieser Wahnsinn im Nahen Osten mit einem echten Pogrom geschehen, das uns ja wieder vor Aufgaben stellt, wo wir nicht sagen können und auch nicht sagen wollen, das ist Gott sei Dank weit weg, das betrifft uns nicht, das geht uns nichts an. Liebe Freunde, das geht uns genauso viel an, wie wenn es draußen vor der Tür passieren würde. Und wir haben alles zu unternehmen, um unsere helfenden Hände auszustrecken und es wurde auch schon gesagt, alles zu unternehmen, ob das jetzt ist wirtschaftliche Hilfe, ob das ist politische Zusammenarbeit, ob das ist Versuche oder Anstrengungen, Verhandlungen in die Wege zu leiten. Alles muss gemacht werden. Es kommt aber jetzt noch etwas dazu und da sind wir schon wieder bei einem Teil unserer Geschichte, dass sich nämlich im Windschatten dieser Ereignisse, aber das hat nicht heute begonnen und nicht vorgestern, sondern das wächst, das schleicht heran. Und das ist der Rassismus, das ist der Antisemitismus, das sind andere menschenverachtende Einstellungen des einen gegenüber dem anderen. Und es gibt Leute, die sagen, der Antisemitismus hat uns schon einmal geschadet. In den 1920er Jahren, 1930er Jahren, in der Nazizeit und so weiter. Seien wir lieber keine Antisemiten, weil das hat uns schon geschadet. Man muss aber bitte erkennen, hauptsächlich geschadet hat es den Juden, nicht uns. Der Antisemitismus hat hauptsächlich der jüdischen Mitbevölkerung geschadet und schadet heute. Und unsere Aufgabe ist jetzt, und das wurde schon betont, dankenswerterweise, und ich bedanke mich ausdrücklich dafür, wurde schon Bezug genommen auf die Moskauer Deklaration und auf den Opfermythos. Und aus dem Opfermythos ist ja auch parallel gelaufen, damit wir ein bisschen den Kopf einziehen und nicht so offen überall zugeben müssen, dass wir ordentliche Antisemiten waren, nicht jeder, aber viele. Also, und jetzt geht es darum, jetzt haben wir eine neue, gar so neu ist eh nicht, aber eine Entwicklung, dass wir zu dem Antisemitismus, den die europäisch orientierten Menschen in der Vergangenheit hatten, dass jetzt ein muslimisch gefütterter Antisemitismus noch dazukommt. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, und man muss händeringend darum bitten, dass wir uns dessen bewusst sind und da nicht in eine Falle hineingehen, dass uns jetzt zu einem latent irgendwo schon früher vorhandenen Antisemitismus jetzt nicht ein schwungvoller, ein massiver muslimisch gefütterter Antisemitismus dazukommt. Wir brauchen keine Auffrischung des Antisemitismus, um es gleich so zu sagen. Und liebe Freunde, dann sind wir noch mit was konfrontiert. Nämlich, Sie wissen sicherlich, und viele sind ja auch meiner Meinung, dass dieser alte und kleine Kontinent Europa zusammenstehen muss. Warum eigentlich? Das ist nicht ein Splint von Franitzky oder anderen Leuten, die ihm da zustimmen. Sondern das ist eine reine Lebens- und Überlebensstrategie. Schauen wir uns einmal unsere Welt an. Dann haben wir die großen Player, also die Chinesen, 1,2 Milliarden Menschen, die Inder noch mehr, 1,4 glaube ich, die Amerikaner nicht so viele, aber natürlich sehr mächtig, die Russen, wo man noch nicht so genau weiß, tendiert die einmal zu den Chinesen oder die Chinesen zu ihnen oder egal. Dann haben wir noch andere große Player, die auch für uns wichtig sind. Brasilien oder überhaupt der ganze südamerikanische Raum und andere. Wenn wir jetzt die 27 Mitglieder in der Europäischen Union hernehmen, dann sind das alle, inklusive der großen deutschen Franzosen, dann sind das alle kleine Einheiten. Denkt man daran, dass Österreich gerade ein Zehntel Deutschlands ist in der Bevölkerung, dann sind, kann man arithmetisch nachweisen, noch kleiner. Das heißt aber, in dem Wettkampf, in dem wir mittendrin stehen und den wir in seinen kompletten Ausmaßen ja noch gar nicht ermessen können, wo wird China hingehen? Wird China in die Nähe von Russland gehen? Wird China allein gehen? Was wird Indien machen? Wird es zu einer riesengroßen Konkurrenz zwischen Indien und China kommen? Wird es zu einem Krieg, Handelskrieg, Wirtschaftskrieg, physischen Krieg zwischen China und den USA kommen? Wir wissen es nicht. Die Amerikaner konzentrieren sich sehr auf den Pazifik. Warum machen sie das? Weil sie wissen, dass dort die großen Player daheim sind. Schauen wir uns einmal den Globus an. Dann ist in dem pazifischen Raum sind alle Mächtigen. Das sind die USA, das sind China, da ist Japan, da ist Russland, da ist Australien. Also gerade genug. Ein kleiner Winzling wie ein Europäer, der hat in dem Wettlauf keine Chance. Keine Chance, sage ich euch. Brauche ich nicht zu sagen, weiß ja jeder. Wenn wir aber unsere Kräfte bündeln, dann sind wir auch 500 Millionen. Ist gar nicht so wenig. Und wir sind diese 500 Millionen mit einem gewaltigen kulturellen Erbe, mit funktionierenden Bildungssystemen, mit funktionierenden Sozialsystemen, mit funktionierenden politischen Systemen, kommt dann noch kurz zu sprechen, wo es Krankheiten gibt. Also der Zusammenschluss, der hat schon einen überlebensstrategischen Sinn. Jetzt fehlt natürlich oft das Wort, das ist heute auch schon gefallen, das Wort von der Souveränität. Und es gibt ja einige, gar nicht so wenige, die sagen, na, wir wollen das nicht, wir wollen nicht abhängig sein von der Brüsseler Bürokratie und wir wollen nicht abhängig sein von der Kommission und die Frau von der Leyen, die kann man überhaupt gestohlen bleiben und so weiter. Das ist der Wirtshausspruch, der Pensionistenclubspruch und so weiter. Und jetzt sage ich oder gebe ich zu bedenken, wenn wir Kleinen uns zusammenschließen und in dem Zusammenschluss einen Teil unserer Souveränität abgeben, aber in der Gruppe eine neue Souveränität aufbauen können, dann haben wir schon was gewonnen. Da haben wir nichts verloren, da haben wir was gewonnen. Und das sollten wir nicht aufs Spiel setzen. Womit sind wir auch konfrontiert? Und da komme ich zurück jetzt zum Klimawandel, zur Pandemie, zur Russland-Ukraine-Problematik, zur Israel-Hamas-Problematik, dass es schon welche gibt, die sagen, wir wollen uns der Allgemeinheit oder der Gemeinsamkeit nicht anschließen, wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Weil wir wollen souverän sein. Über die Souveränität habe ich gerade gesprochen. Und wir wollen zurück zum Nationalstaat. Und wenn wir das jetzt einkleiden, das Zurück zum Nationalstaat, in politische Bewegungen, Dann landen wir bei der AfD in Deutschland, bei den Fratelli d'Italia im Süden, beim Rassemblée National in Frankreich. Und damit Sie sich nicht beleidigt fühlen, weil ich Sie nicht erwähne, sage ich es bei der Freiheitlichen Partei in Österreich. Wir haben die Situation vor unserer Tür in Ungarn, in Polen, wahrscheinlich jetzt in der Slowakei, wo es damit beginnt, dass man die gemeinsame Front etwa gegen Putin aufbrechen will, sagen wir machen das nicht, und sagt, und außerdem die Sanktionen, die schaden uns, und außerdem waren die Maßnahmen gegen Covid-19 eine Zwangsmaßnahme, war Freiheitsentzug. Und außerdem, der Klimawandel ist sowieso ein Blödsinn. Und daher gehen wir in Wien auf die Ringstraße mit Plakaten und da steht drauf alles Mögliche, was darauf hinausläuft, dass wir Verschwörungstheorien in Wirklichkeit für wahr halten oder für richtig halten und so weiter. Politisch gesprochen, meine Damen und Herren, geht es aber jetzt wieder schon in eine sehr konkrete Richtung. Da wird der Parlamentarismus und das, was Sie nennen, das System, abgelehnt. Daher werden die traditionellen politischen Parteien, was immer man gegen sie sagen mag, als Systemparteien dargestellt. Viele, viele Menschen sind ums Leben gekommen durch eine Systempartei. Also, das ist auch die verbale Anleihe an das NS-System. Und zum Schluss dieser Analyse passiert dann das, was wir in Ungarn und in Polen schon sehr deutlich sehen, nämlich durch Korruption, durch nützliche Zahlungen, durch Presseverbot, durch Verbot von obersgerichtlicher Unabhängigkeit etc. schaffen sie sich Vorteile bei Parlamentswahlen. Weil wenn ich keine freie Presse mehr habe, kann ich auch keine freie Meinungsbildung ausüben. Und wenn ich keine freie Meinungsbildung ausüben darf, dann kann ich mich nicht politisch artikulieren. Und wenn ich das nicht kann, kann ich nicht für mich werben. Das heißt, das Ganze ist auf zugemachte Kehle abgestellt. Und so gewinnen sie ihre Mehrheiten in den Parlamenten. Und wenn sie sie einmal haben, dann verbieten sie gleich den Schwangerschaftsunterbrechung und alles andere und Freiheiten und sagen, was soll's, wir haben eine parlamentarische Mehrheit. Bitte das zu durchschauen, bitte das durchschauen zu wollen. Ansonsten sagen sie, weg mit den Systemparteien, weil die streiten nur. Und wir wissen, dass viele Österreicherinnen und Österreicher ihnen da recht geben, weil Streit wollen sie keinen. Und da ist selbst eine, würde ich sagen, ganz tagesübliche Diskussion schon ein Streit. Und wenn die Boulevardpresse dann noch hineinhaut und da reden zwar über das Wetter von gestern und sind unterschiedlicher Meinung, dann haben sie so einen Aufmacher wie Koalitionskrise. Ich tue jetzt ein bisschen übertreiben, ein bisschen polemisch, aber das muss man auch sein, sonst bleibt man übrig. Und da fällt mir ein, der Helmut Schmidt, deutscher Bundeskanzler ehemals, hat einmal gesagt oder geschrieben, eine Demokratie, die nicht streitet, ist keine. Und er hat aber auch dazu gefügt, es sei denn, dass der Streit, wenn er einmal beigelegt ist, keine Lösung eines Problems bringt, dann ist er überflüssig, dann kann er zur Seite geschoben werden. Wenn aber zwei unterschiedliche Parteien, zwei unterschiedliche Interessenträger, zwei unterschiedliche Nachbarn, zwei unterschiedliche Gruppierungen in einer Stadt, in einer Gemeinde Wenn sie sich das Problem ausstreiten und das Problem dann lösen und sie Schulter an Schulter in die nächsten Schritte der Zukunft gehen, dann hat der Streit einen Sinn gehabt. Und wenn das funktioniert, und das kann funktionieren, und das hängt natürlich auch von den handelnden Personen ab. Und ich möchte Sie einladen, zum Schluss Ihnen Folgendes sagen zu dürfen. Der ungarische Autor Peter Nadasch, der war vor, glaube ich, 2 Wochen, war der in Österreich, hat hier gesprochen. Der hat zum Beispiel gesagt, wenn Demokratie nicht funktioniert, so verdanken wir das nicht in erster Linie den Rassisten und Faschisten, sondern den Demokraten, also uns. Und sagt er weiter, wenn Demokratie nicht stimmt, gibt es eben nicht genug Demokraten. Und da, meine Damen und Herren, würde ich meinen, dass wir uns in aller Freundschaft gegen den Peter Nadasch wenden sollen und gerade an unserem Nationalfeiertag ein Bekenntnis, ein starkes Bekenntnis zu dem abgeben, was eigentlich 1955 geschehen ist, nämlich zur Erreichung unserer Freiheit, zur klaren Absicherung einer internationalen Stellung und das alles auf dem Boden der Demokratie zur immerwährenden, in dem Fall nicht nur Neutralität, sondern Demokratie. Zum Nutzen wessen, meine Damen und Herren? Zum Nutzen der Österreicherinnen und der Österreicher. Das ist zum Nutzen unser aller, unseres Landes, unserer Republik, unserer und unserer Kinder Zukunft. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.